Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Heute haben wir ein Interview mit Hannes Reichelt für euch. Ich bin Lukas Zara, ich bin Sportredakteur beim Standard und der Tobias Ruf, der arbeitet bei Chiemgau24. Servus Tobias.
Hi Lukas.
Tobias, du hast dieses Interview dankenswerterweise wieder eingefädelt. Was war denn so dein Blick oder deine Meinung zu Hannes Reichelt vor diesem Interview?
Hannes finde ich allein von der Biografie schon extrem spannend. Wir werden es im Podcast, wir sind auch seine Karriere explizit durchgegangen. Er hatte extrem erfolgreiche Jahre. Hinten raus wurde es, was die Erfolge anging, dann doch ruhiger. Aber er hat es immer weiter versucht und ist wirklich im hohen Alter, hat er sich noch die Abfahrtspisten dieser Welt runtergejagt. Und er ist in der deutschen Berichterstattung eher so mitgeschwommen, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat den Fokus dann auch aus österreichischer Sicht, natürlich hat sich da super viel zum Beispiel auf den Marcel Hirscher konzentriert. Und Hannes ist 20 Jahre Weltcup gefahren, also da waren auch noch ganz andere Namen dabei, die hier auch in der deutschen Berichterstattung viel präsenter waren. Aber die Biografie ist super spannend. Und ich wollte dann einfach, wie wir es hier immer auch wieder tun, Lukas, ich wollte mal hinter die Kulissen blicken. Wer ist Hannes Reichelt? Wie tickt er? Was hat er alles erlebt? Und wir haben das Gespräch geführt und ja, meine Erwartungen waren schon da, aber sie sind um Lichtjahre übertroffen worden, weil es wirklich eine außergewöhnlich coole Sportlerbiografie ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da sein Management auch angefragt habe. Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Christopher Holzknecht von der WWP Group, mit dem das wirklich auch super cool gelaufen ist und der uns das ermöglicht hat. Und ich würde sagen, Lukas, da ist wirklich was sehr, sehr Cooles bei rumgekommen. Hast du jetzt als Österreicher, kennst du ihn natürlich auch besser und länger? Hast du denn auch noch Dinge erfahren, die du so nicht wusstest?
Ja, auf jeden Fall. Er hat mich auch überrascht eigentlich. Für mich war er einer, der immer super freundlich und höflich war. Aber ja, er war ja früher mal Athletensprecher bei der FIS. Also er hat da ist er auch aufgefallen, da ist auch wirklich einer gewesen, der seine Meinung kundgetan hat, der wirklich auch deutliche Worte gefunden hat. In den letzten Jahren dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden. So hat er auf mich gewirkt. Aber jetzt in diesem Interview, finde ich, hat er sich tatsächlich bei beinahe jeder Frage Gedanken gemacht und sehr offen geredet. Und er hat einfach einen sehr lockeren Eindruck gemacht. Er hat dann auch gesprochen davon, dass sein Karriereende mit sehr viel Erleichterung verbunden war. Und ja, wir haben über seine Karriere gesprochen, wir haben über generell die Entwicklung des Skisports, was die Entwicklung von jungen Fahrern, Fahrerinnen betrifft, gesprochen. Also da sind einige spannende Themen dabei und ich finde, Hannes Reichelt war wirklich ein toller Gesprächspartner.
Genau, so ein bisschen haben wir ja im Vergleich zur letzten Folge dann die Rolle umgedreht. Da hatten wir ja Fritz Dopfer zu Gast, da könnt ihr gerne auch noch reinhören. Da hatte ich ihn natürlich als Deutscher mehr auf dem Schirm als du als Österreicher. Aber auch ich hatte nach dem Gespräch wirklich noch unzählige Dinge erfahren, die ich so nicht wusste. Und von daher war es so, kann man es schon ein bisschen auch von den Typen her miteinander vergleichen, weil sie wirklich extrem angenehme und extrem reflektierte Gesprächspartner jeweils waren. Ganz am Anfang, Lukas, es ist heute Donnerstag, der 24.06. Ja, und als Deutscher und als Fan der deutschen Nationalmannschaft steht man da noch unter dem Eindruck des dramatischen Spiels gegen Ungarn bei der EM. Also am Anfang ist ein kleiner Fußballhinweis dabei. Wenn wir das veröffentlichen, kann das schon alles nicht mehr aktuell sein. Das noch als Hintergrundinfo für euch. Und dann, Lukas, würde ich sagen, Gehen wir rein, oder?
Ins Gespräch. Gehen wir rein, genau. Ja, hören wir uns an, was Hannes Reichelt über ja, circa eine Stunde zu sagen hat.
Zwei Österreicher sind tiefenentspannt, der Deutsche ist völlig aufgekratzt, verkehrte Welt bei der Fußball-Europameisterschaft und auch verkehrte Welt im Ski-Alpin-Weltcup, denn ein Name wird dann nicht mehr zu sehen sein und es ist der Name des Mannes, den wir heute hier zu Gast haben. Servus, Hannes Reichelt.
Ja, grüß euch, servus.
Servus, Hannes. Wir sind ein Ski-Alpin-Podcast. Deswegen reden wir jetzt auch nicht über Fußball, sondern über Ski Alpin und über dich. Und da gibt es ja jede Menge zu erzählen. Ja, plötzlich Skirentner. Hannes, wie geht's dir? Wie fühlt sich's denn an?
Na, eigentlich sehr gut. Also Skirentner klingt so alt, ja. In dem Business bin ich wirklich alt. Aber ich sage einmal, mir ist bis jetzt noch nicht langweilig geworden. Also oft sagen wir, ja, weißt schon nicht, was da oder so. Und das passiert im Moment bei mir nicht. Bin voll eingespannt daheim mit den Kleinen. Meine Frau tut wieder arbeiten, zwar nicht mit 100%, aber trotzdem, der Kleine gehört von der Kita abgeholt und nach einem Nachmittag ein paar Stunden beschäftigt. Und allerhöchster Respekt allen Müttern, die was ihre Kinder erziehen. Das ist wirklich ein Vollzeitjob und das ist im Moment so meine Hauptaufgabe. Nebenbei ein bisschen trainieren, einfach schauen, dass mein Körper wieder ein bisschen in Schwung bleibt und ein bisschen genießen, einfach zum Beispiel beim Radlfahren, eben Touren machen, die was ich jetzt letzten Jahr nie gemacht habe, weil es einfach nicht ins Training reingepasst haben.
Das hast du dir auch redlich verdient, dass du genau diese Dinge jetzt nachholen kannst. Hannes, jetzt ist es der erste Sommer seit Jahrzehnten, den du nicht mit gezieltem Training oder mit Reha und so weiter verbringst. Was gibt's irgendwas, was du vermisst?
Vermissen? Eigentlich nicht. Also hier und da so mit den Jungs von der Mannschaft oder auch mit den anderen sozusagen Konkurrenten, oder als Beispiel der Innerhofer Christoph, mit denen habe ich nach wie vor viel Kontakt. Oder auch mit den Jungs von der Mannschaft, mit denen halt zu trainieren oder Kondikurs fahren. Das vermisse ich jetzt. Natürlich habe ich mir eine gute Abwechslung geholt und fahre jetzt mit meinen Kollegen von zu Hause halt Radeltouren und so. Aber wenn ich die Fotos sehe von den Gletschertrainings, dann denke ich mir immer, brauche ich nicht mehr. Also das vermisse ich wirklich nicht. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass das der richtige Schritt war.
Mhm. Genau, das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen. Was sind Dinge, die du überhaupt nicht vermisst?
Das im Sommer Skifahren bei plus, also oben bei 0 Grad oder halt bei vielleicht bis 15 Grad plus Ski zu fahren und dann mit dem Skigewand runter zu kommen vom Gletscher und dann 30 Grad plus haben, das vermisse ich überhaupt nicht. Was ich sicher vermissen werde, ist vielleicht das Südamerika-Training. Das habe ich immer geliebt dort drüben, weil es einfach coole Länder sind und da ist man im Winter drinnen und wenn ich im Winter bin, tue ich Skifahren nach wie vor gern. Aber das Gletschertraining, das vermisse ich nicht und das Konditionstraining jeden Tag, zweimal am Tag meistens trainieren, da gefällt es mir jetzt einfach wesentlich besser, weil jetzt tue ich, wenn ich trainieren will, gehe ich trainieren und wenn es mich nicht gefreut, nachher gefreut es mir einmal nicht.
Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt es nicht sehen, aber wir haben den Hannes in unserem Videocall auch im Bild. Er macht wirklich einen sehr entspannten Eindruck. Also da ist kein Blues erkennbar. Wir sprechen nachher noch ausführlich über deine Karriere, aber wollen ganz kurz diesen Punkt Karriereende aufgreifen, Hannes. Du hast im März entschieden, dass es vorbei ist mit deiner Karriere im Weltcup. Also verkündet wurde es im März. Wann ist denn die Entscheidung tatsächlich gefallen? War es ein Prozess oder war es eine spontane Entscheidung?
Es war eigentlich ein Prozess. so ab, würde ich sagen, eigentlich ab Dezember, Jänner, habe ich mir immer mehr, eigentlich mehr Substanz aufwenden haben müssen, dass ich richtig ans Limit gehe, dass ich mich überwinde und so. Und irgendwann habe ich mir nachher gedacht, nein, es ist ein bisschen anstrengend, oder? Früher als Junge, da freut man sich auf die Rennen und so. Und bei mir war es nachher wirklich eine Riesenüberwindung, dass ich ans Limit gehe, oder? Ist ja irgendwann, glaube ich, verständlich, wenn man so lange in dem Geschäft ist, dann hat man irgendwie nachher, ja, muss man sich überwinden. Und wenn die Überwindung dann aber schwieriger wird, weil das habe ich nicht gekannt vorher, oder? Da war es ja so, da bin ich auf den Start gegangen und das ist eigentlich easy gegangen. Und das war einfach in der letzten Saison schwierig. Und das habe ich nachher mal gedacht, okay, das ist, glaube ich, jetzt ein Zeichen, dass Zeit ist, dass ich zurücktritt.
Dass ein Sportler vor einer olympischen Saison seine Karriere beendet, ist eigentlich eher ungewöhnlich. Hat das überhaupt keine Rolle gespielt, oder? Hör ich raus in dem, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe immer gesagt, ich möchte konkurrenzfähig sein und die Lust am Skisport oder besser gesagt eigentlich am Rennfahren haben. Und die habe ich einfach irgendwann gemerkt, okay, ich habe zwar die Lust am Skifahren, aber die Lust, mich richtig ans Limit zu wagen, oder? Die war einfach nicht mehr da und das war einfach für mich dann selber das Zeichen, okay, es ist Zeit, dass ich nach der Saison aufhöre. Leider ist das in Solbach noch passiert. Da war ich eigentlich in die Trainings davor richtig gut mit den Jungs unterwegs. Nachher habe ich leider den Verschneider gehabt und eben noch eine kleine Verletzung. Und das war nachher schon nochmal der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir denke, okay, das war vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl, oder? Sagt man,
ja, genau.
Dass jetzt Zeit ist, oder? Und ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich die Entscheidung für mich getroffen habe, war es, ja, sehr viele Erleichterung, schon ein bisschen Wehmut, aber doch sehr viele Erleichterung. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ich jetzt die Jungs, die Postings sehe ich vor den Gletscher, ich traue dem überhaupt nicht hinterbei nach. Außerdem habe ich das sehr lang genossen, den Sport, und ich genieße im Moment sehr, zu Hause zu sein.
Genau. Dass du aber dem Skisport in gewisser Weise erhalten bleiben wirst, Lukas, haben wir schon herausgearbeitet und ist ein Thema, das uns sehr interessiert.
Genau, Hannes, du hast jetzt über die Überwindung gesprochen, die es braucht als Athlet, auch vor allem im Sommer. Du bist vielleicht in Zukunft derjenige, der die Athleten zur Überwindung bringt, sie dazu motiviert, weil du willst eine Trainerausbildung machen, hast du erzählt. Kannst du mal so skizzieren, wie so eine Trainerausbildung überhaupt ausschaut?
Ja, da gibt es verschiedene Ebenen. Also im Frühling habe ich noch die D-Trainerausbildung gemacht. Das ist für Kinder im Jugend-Skirennlauf. Also ich muss mal vorweg sagen, das hat mich einfach interessiert und das hat sich kurzfristig eigentlich ergeben. Und habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt. Dann, wenn wir den D-Trainer, den habe ich im Herz, kommt die nächste Phase, das Trainer-Grundkurs. Da gibt es im Moment einen Kurs für Spitzensportler oder ehemalige Spitzensportler. Da bin ich dabei, zum Beispiel mit Marc Diegruber. Machen wir den über den Sommer und nächstes Jahr fangen wir C-Trainer an. Das ist eigentlich nachher in Österreich das höchst ausgebildet, was du in Ausbildung machen kannst. Der C-Trainer, das habe ich jetzt auch mal geplant, aber dass ich jetzt als Trainer arbeite, also vielleicht einmal in Kinder und Kinderbereich, vielleicht gleich einmal, aber ich weiß nicht, ob ich gleich in das Geschäft wieder weit oben oder so einsteigen möchte, weil dann wäre ich ja wieder unterwegs und im Moment genieße ich eigentlich die Zeit wirklich zu Hause.
Aber jetzt hast du D-Trainer, C-Trainer gesagt, gibt es nicht B- und A-Trainer auch noch? Oder?
Ja, aber die werden... Also das ist nur das, was ich auch so ein bisschen erfahren habe, oder? Vorher habe ich mich nicht damit befasst, da habe ich meine Trainer gehabt und habe gehofft, dass die ordentlich ausgebildet sind. Und den B- und A-Trainer, die werden nachher verliehen. Also ich glaube, A-Trainer sind die Gruppenchefs im Weltcup und so. Und B-Trainer, glaube ich, die Co-Trainer. Irgendwie so funktioniert es auf jeden Fall. Ausbildungsmäßig kannst du bis zum D-Trainer machen, das andere wird eben nachher verliehen.
Welche Akzente muss man da heute in der Ausbildung setzen? Schaut euch so eine Trainerausbildung, nehme ich an, schon deutlich anders aus als noch vor 20 Jahren. Kannst du das sagen?
Ich glaube schon. Also es ist sehr interessant. Also im April habe ich am Kitzsteinhorn eben den D-Trainer gemacht und dann habe ich eigentlich das erste Mal seit einer Ewigkeit wieder mal Kurs gesetzt. Und das war wirklich eine Challenge, oder? Ich war aber nur auf der anderen Seite und habe nachher die Trainer, wenn sie einen Blödsinn gesetzt haben, kritisiert. Aber jetzt weiß ich auch, das ist nicht so einfach. Und es ist aber so interessant, dass wir da das Konditionstraining, was man eben mit Kindern und Jugendlichen macht, sehr gut präsentiert und durchleuchtet, was im Moment halt die Grundüberlegungen sind. Das habe ich zum Beispiel in meiner Jugend oder Kinder- und Jugendzeit war es natürlich noch ein bisschen anders. Jetzt weiß ich, okay, die Trainer haben sich das und das dabei gedacht, oder wie sie uns da und da geschickt haben. Natürlich sind viele Sachen gewesen, die was nicht passt haben, aber viele Sachen, die was auch richtig gut passt haben. Also ich muss sagen, so in meiner Trainerlaufbahn habe ich schon, in meiner Läuferlaufbahn habe ich schon viele Trainer gehabt, die was eigentlich ziemlich gut mit uns trainiert haben. Und also als Beispiel, das Koordinationstraining natürlich ist sehr, sehr wichtig, dass man mit Kindern nicht zu viel Ausdauer machen sollte, oder nicht zu viel Radl fahren oder so. Also alles die Sachen, die was halt die Muskulatur langsam machen, weil das kannst du später im Erwachsenenalter nicht mehr gut machen durchs Training, was da zum Beispiel an die schnellen Muskelfasern verlieren tust. Das sind zum Beispiel Sachen, die waren für mich sehr, sehr interessant. Auch zum Beispiel, dass man mit Kindern doch ein bisschen mit Krafttraining machen sollte oder mit Jugendlichen, aber einfach, dass man sie wirklich langsam darauf hinführt, oder mit den Übungen zuerst ordentlich machen, ohne Gewicht und so. Und irgendwann kennen sie die Übungen gut, nachher kann man auch ruhig ein bisschen ein Gewicht drauflegen. Das war für mich interessant und hätte eigentlich auch nie so gemacht, oder? Aber ich verstehe die Herangehensweise und richtig coole Ausbildung.
Sehr gut. Ja, da sind wir auch schon so am Start von so einer Karriere, Tobias. Das ist ja auch ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt.
Genau. Darf ich fragen, Hannes, was du jetzt auf so Lehrgängen und welche Einblicke du schon bekommen hast im Vergleich zu deiner Zeit, als du in dem Alter warst? Wie hat sich denn die Anzahl entwickelt der Kinder und Kids, die da in diesen Gruppen sind?
Also die Anzahl ist, glaube ich, zurückgegangen, was so in Kinder- und Jugendskirennlauf ist. Also da war sicher bei uns eine viel größere Dichte vorhanden als jetzt, oder? So traurig wie es ist, der Skisport ist teuer geworden, oder? Ich glaube, zu meiner Zeit war das nicht günstig. Meine Eltern haben sicher einiges zurückstecken müssen, aber im Vergleich zu jetzt ist schon einiges teurer geworden, oder? Das ist schade. Ich glaube, da gehört in Zukunft angesetzt, oder wie kann man jungen Familien das ein bisschen erleichtern? Ich sage mal, die Plattform Will haben ist ein super Beispiel dafür, oder? Weil die Ski, die nach einer Saison sind ja die meistens, außer es ist ja eine steinige Saison, nachher sind die ja meistens nicht schlecht, oder? Und da kann man schon bisschen Material, ein bisschen sparen, oder? Oder zum Beispiel, dass von ÖSV-Seiten einfach mit den Skifirmen einfach ein bisschen Kooperation gemacht wird. Okay, wir schauen, dass Familien das Material günstiger herbekommen, oder? Das wäre sicher eine Überlegung. Ich weiß nur für Salomon. Salomon schaut schon aber zum Beispiel, dass ein bisschen ausgewählt Läufer unterstützen, oder? Das ist dann, glaube ich, alle Skifirmen. Aber es ist, die Skikarten kosten einen Haufen Geld, nachher überall hinfahren, die Quartiere kosten einen Haufen Geld. Es ist schon nicht einfach, oder, der Sport. Aber im Vergleich zu Amerika, glaube ich, ist in Europa noch wesentlich leichter zum Leisten. Und weil in Amerika musst du wirklich sehr gut verdienen sein, dass du den Sport betreiben kannst.
Es ist eine Debatte, die bei uns in Deutschland sehr, sehr präsent ist, weil wir natürlich auch weniger Zugang haben zu Skigebieten, als es jetzt zum Beispiel in Österreich, der Schweiz der Fall ist. Durch Thematiken wie den Klimawandel sind ehemalige Skigebiete inzwischen grün, aber leider auch im Winter. Und das macht's dann, du hast es angesprochen, gerade was das Thema Transport und die Liftkarten und so weiter angeht, entsprechend noch teurer. Glaubst du, dass sich da auch, es gibt manche Experten, die sagen, dass Deutschland vielleicht in einigen Jahren im Skialpin nur noch eine sehr, sehr geringe Rolle spielen wird, aufgrund auch dieser Thematik. Glaubst du oder kannst du dir vorstellen, dass es wirklich auseinandergeht, dass einige Länder einfach durch ihre Lage und durch Zugang zu Gletschern zum Beispiel auch deutlich profitieren werden?
Ich glaube, der Zugang zu den Gletschern wird sich in den nächsten Jahren sicher auskristallisieren, dass sie da die Schweizer einfach einen Riesenvorteil rausholen. Weil in Österreich die Gletscher im Sommer, da ist Hinterdux noch und sonst sperren eigentlich auch alle zu. Was zum Beispiel mit der Strecke angeht, ich habe sie irgendwie so in meiner Laufbahn jetzt verfolgt, oder? Es ist eigentlich die Jugend oder die Kinder, die was die Skipisten vor der Tür haben, schaffen es meistens gar nicht ganz auf, oder? Weil wie viele Tiroler sind in der Weltcup-Mannschaft? Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, aber ich weiß nur, der Felle fällt mir ein. Und nachher wird es schon relativ dünn, oder? Und die haben wirklich riesen Skigebiete und viel vor der Haustür. Und nachher schaust Richtung Niederösterreich, Steiermark, die was nicht mehr so viele Skigebiete haben, oder Kärnten, die haben richtig viele Weltcup-Läufer. Und da muss man, glaube ich, schon mal überlegen, warum bringen die Bundesländer, die was eigentlich die Skibisten vor der Haustür haben, gar nicht die Läufer dorthin. Das, glaube ich, muss man sich auch mal überlegen. Und ich glaube, es ist auch in Deutschland, oder? Süddeutschland hat einen guten Zugang zu Skigebieten. Man muss einfach, glaube ich, die Jungs und Mädels, die was dort aufwachsen, richtig heranführen an das. Und nicht die Talente irgendwie vergeuden. Natürlich, wenn man weiter weg ist, ist mit mehr Aufwand verbunden, aber die, was sie den Aufwand antun, die haben schon sehr viel Ehrgeiz, dass sie es auch vielleicht dann ganz nach oben schaffen.
Genau. Unser letzter Gast, der Fritz Dopfer, hat gesagt, 20% Talent, 80% harte Arbeit und Wille. Und das ist ja ein bisschen deckungsgleich. Sehr interessanter Punkt, den du da gesagt hast. Kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die Außenwirkung eures Sports, und da sind wir beim Thema Verletzungen. Ist eine Thematik, die dich in deiner Karriere ja immer wieder begleitet hat, und wir haben in der vergangenen Saison jetzt Rennen gesehen, wo wirklich furchtbare Stürze dabei waren. Wir tun uns immer schwer zu sagen, hat die Verletzungsgefahr im Ski Alpin zugenommen oder hat sie es nicht? Ist es nur ein Eindruck, den man gewinnt, wenn man so Stürze wie zum Beispiel in Kitzbühel dann sieht von Kotsch und Siegel? Hannes, wenn es uns einer sagen kann, dann bist du es. Hat denn die Verletzungsgefahr zugenommen?
Ich glaube, die Verletzungsgefahr hat schon zugenommen, aber aufgrund teilweise vom Material und Cochrane Siegel war zum Beispiel, dass der Sprung, wo man einfach von den vergangenen Jahren her wissen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist Richtung Zielsprung in Kitzbühel, dann wird der gefährlich, oder? Sonst, glaube ich, die anderen Verletzungen, natürlich wird es medial ein bisschen aufbauscht, oder? Es hat sicher zugenommen, aber das ist, glaube ich, aufgrund dessen, weil das Material so viel aggressiver geworden ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass unser Sport gefährlicher geworden ist, weil Gott sei Dank die richtig schlimmen Sachen, die haben abgenommen, oder? Das hat auch damit zum Teil, dass man eben vor den Sicherheitsnetzen und so, da hat sich schon sehr, sehr viel getan, oder? Also braucht man nur im Vorspann von Kitzbühel immer die Stürze sehen, wie es da damals, wie die Sicherheit war und wie sie jetzt ist, oder? Es passiert sehr, sehr wenig, im Vergleich zu einem Motorrad oder Rennen. Da sieht man immer wieder schlimme Sachen, also wie auch jetzt in der Vergangenheit. Ich glaube einfach, dass einfach die sozusagen kleineren Verletzungen, also Bänder und so, natürlich zugenommen haben. Und die liegen, da liegt das Problem eigentlich im Setup, also in der Materialwahl. Also jeder wird aggressiver, jeder möchte noch aggressiveres Material fahren. Und dort, glaube ich, kann man schon mit Reglements und so relativ gut dagegen steuern. Nur die Ansatzpunkte von der FIS waren in der Vergangenheit nicht immer die richtigen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich was Besseres weiß, also, aber ich glaube, dass man da richtig einmal intelligente Leute, was sie technisch und biomechanisch sehr gut auskennen, einmal fragen muss, was kann man da oder wie kann man Material ordentlich testen, dass man die Aggressivität auserfindet.
Wie sehr ist das denn Thema unter den Athleten, wenn man untereinander spricht?
Eigentlich wenig. Also jeder versucht einfach schnell Ski zu fahren und für das macht der Rennläufer, der was schon so weit gekommen ist, einfach alles dafür, oder? Der schaut einfach, dass das Material richtig perfekt abgestimmt ist und dass er in jeder Kurve noch ein, zwei Hundertstel rausholt, weil das ist einfach der Schlüssel zum Siegen, oder? Ich glaube, dass einfach da von oberer Schiene her einfach ein bisschen eine Regel vorgeschoben gehört und das einfach reglementiert. Natürlich ist in der Vergangenheit ein Fehler gemacht worden, aber wo man erkennt, okay, das ist ein Fehler, die Reglementänderung, nachher wartet man halt nicht eine ganze Saison oder zwei Saisonen ab und nachher tut man es halt innerhalb von kürzester Zeit ändern. Und da ist halt die FIS doch sehr träge.
Das sind klare, aber sehr nachvollziehbare Worte. Und es gibt ja, also es ist ja auch so, wenn ein Rennen eine Sekunde langsamer ist, bleibt es ja am Bildschirm trotzdem spektakulär. Ja?
Eben, das Rennen kann 5 Sekunden langsamer sein, das ist wirklich egal, oder? Oder du siehst da nicht, ob der Läufer jetzt auf der Abfahrt 150 km/h hat oder 120, das sehen die Zuschauer nicht. Ich glaube, dass man da stattdessen einfach viel über die Kamerasichtweisen oder Kamerapositionen machen kann, oder? Um den Sport einfach so rüberzubringen, wie er wirklich ist, weil jeder, der was schon mal am Pistenrand gestanden ist, denkt sich, wow, was geht da eigentlich ab?
Ganz genau. Richtig. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was sich nicht zum Guten entwickelt hat. Gehen wir es mal von der anderen Seite aus. Was hat sich in den vergangenen Jahren jetzt aus deiner Sicht zum Positiven gewendet? Gibt es da Punkte?
Ja, also da gibt es einige Punkte. Also das, was ich gesagt habe mit der Sicherheit, dann dass die Athleten ein Mitspracherecht haben. Das wird zwar nicht immer so umgesetzt, wie wir es uns vorstellen, wir Läufer, aber es ist doch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also von der Sicherheit her hat sich eben das mit den Netzen da und das mit dem Airbag ist eine super Entwicklung. Die Helme sind immer sicherer geworden. Ich sage mal, bei den Bindungen könnte man sicher einiges noch machen, weil viele Verletzungen gehen, ist der Grund, dass die Bindungen eben zu spät aufgehen. Und wenn man das noch in den Griff bekommt, nachher hat man, glaube ich, auch einmal auch die ganzen Kreuzbänder und anderen Verletzungen, tut man die minimieren. Das ist, glaube ich, mal im Materialsektor so, das, was besser geworden ist. Dann, glaube ich, sind die Läufer und Läuferinnen fitter geworden, körperlich. Und ja, ich glaube mal, das sind einige Punkte, die was sehr positiv verlaufen sind.
Genau. Jetzt abseits von dem, was wir schon besprochen haben, was war früher denn besser? Bestimmt waren die Partys früher besser als heute, oder?
Ja, was man so hört von den Eltern, Herren, waren die Partys früher ziemlich legendär. Also das ist total verschwunden. irgendwie schade, weil wenn man die Erzählungen hört, die, glaube ich, waren richtig cool.
Genau. Wir hatten, Hannes, den Guido Heuber hier zu Gast. Der hat uns Anekdoten erzählt. Ja, da kann man sich denken, was damals abgegangen ist.
Ja. Genau, ja.
Super. Das war jetzt schon mal ein Streifzug durch viele, viele Jahre im Ski-Weltcup. Und Hannes, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann wollen wir im Detail auch auf deine Karriere eingehen, denn da gibt es auch noch jede Menge zu erzählen. Also bleibt dran, wir melden uns gleich zurück mit Hannes Reichel.
Jetzt wollen wir uns darauf konzentrieren, auf deine aktive Karriere, Hannes. Aber das allererste, was mir einfällt, wenn ich an dich denke und deine Auftritte im Weltcup, ist diese Abfahrtshocke. Die gefällt nämlich Eurosport so gut, dass sie schon seit Jahren bei ihren Trailern Bilder von dir zeigt in der Abfahrtshocke. Und die schaut ja auch wirklich exzellent aus. Hast du an dieser Abfahrtshocke akribisch gearbeitet oder ist das einfach, weiß nicht, durch Zufall oder ist das gegeben gewesen?
Nein, ich habe schon an der sehr, also im Laufe meiner Karriere hat sie sich verändert, oder? Und aufgrund von der Arbeit mit meinen Trainern, zum Beispiel mein Schwiegervater hat mich da unterstützt. Also es war schon ein Lernprozess, oder? Aber ich muss dazu sagen, man sieht auch in der Hocke nachher nicht mehr so viel und an das muss man sich auch erst gewöhnen.
Ach so, ja, weil das Sichtfeld eingeschränkt ist, meinst du?
Genau, ja. Also, aber das gewöhnt man sich und, aber es ist nicht wirklich von heute auf morgen gekommen. Ich habe früher einfach Probleme gehabt in die Gleitpassagen, dass ich mit einem Klaus Gröll oder der, was eben mein Jahrgang ist, mitgekommen bin. Und dann habe ich eben auf der Teststrecke immer wieder gearbeitet und so mit der Zeit ist es nachher einfach besser geworden.
Das ist ein sehr spannender Punkt, finde ich. Das habe ich so noch nie gehört, dass man eigentlich bei der Hocke ein bisschen Probleme hat mit der Sicht. Aber es macht natürlich Sinn. Es ist kein angenehmes Aufrechtfahren und weit vorausschauen, nehme ich an.
Ja. Genau, ja. Also man hat wirklich eingeschränktes Sichtfeld, aber schnell ist sie nachher dafür.
Sehr gut, ja. Aber du warst ja nicht nur in Gleitpassagen mit dieser Hocke schnell, sondern warst auch bekannt für dein Gespür für die Kurven. Wie ist das entstanden? War dir das auch bewusst während deiner Karriere, dass du da eigentlich einen Vorteil hast gegenüber dem Rest des Feldes?
Ja, also ist mir schon bewusst, weil ich habe ja einen Nachteil von meinem Gewicht irgendwie kompensieren müssen und dass ich konkurrenzfähig bin oder war, das habe ich gewusst. Aufgrund auch von meiner Erfahrung mit dem Darren Rolfs, der war immer mein Vorbild, was das anbelangt, weil der ist immer die Kurven noch mal ein bisschen enger gefahren als wir die anderen und hat sich durch das Zeit rausgeholt. Und der war jetzt auch nicht wirklich ein Riegel und hat mir gedacht, okay, ich muss jetzt auch in die Richtung gehen, oder? Engere Kurven, die Kurven sauberer fahren, taktisch vielleicht viele Passagen noch besser fahren. Aber das hat eine Zeit lang funktionieren, aber die anderen Jungs schlafen ja auch nicht, dann haben sie das natürlich abgeschaut.
Ja. Ich würde gern zu deinen Anfängen zurückkommen. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass es ein super Team war, aber auch ein Quäntchen Glück, dass du es überhaupt an die Spitze geschafft hast. Was meinst du damit genau?
Ich sage immer, Glück musst du immer dabei haben. Erstens, dass ziemlich verletzungsfrei durch die ganze Sache durchkimmst, vor allem auch in dem Bereich, wo es Jugendbereich oder so, dass und zur richtigen Zeit am richtigen Ort beschreibt es, glaube ich, auch oft zum Beispiel, oder am richtigen Tag in einer guten Form sein, oder? Das ist bei mir doch ein paar Mal gewesen. Zum Beispiel, da sind gerade die Kafe in der Saison gekommen und wir sind noch mit normalen Slalom-Ski gefahren, mit den langen 1,92er Bretteln. Und dann habe ich mir von Servicemann von Weltcup habe ich einen Ball Kafe gekriegt und das zweite Ball Kafe habe ich mein Sportgeschäft ausgeliehen. Mit dem bin ich im Frühling nachher noch nach Slowenien zu Slalom-Fis-Rennen gefahren. Und das war irgendwie der Grundstein, dass ich damals in die Mannschaft gekommen bin. Und zum Beispiel das Jahr drauf habe ich von ist einer von meinem Ort, eine Radstätte, der Haval heißt er, der Servicemann jetzt in der Schweiz draußen, aber der war damals bei Lasse Qs, habe ich von dem Super-G-Ski gekriegt und ich habe keine Ahnung gehabt bis dorthin, wie viel das so Ski eigentlich ausmacht. Das ist so krass. Also ich habe bei einem Trainingslauf, war ich auf einmal um 1,5 Sekunden mit dem Ski schneller als mit dem Ski, was ich davor gekriegt habe. Und das habe ich eigentlich damit gemacht, oder? Man muss halt nachher auch die richtigen Leute kennen, ein bisschen das Glück haben, dass man die richtigen Leute kennt oder am richtigen Ort gerade ist. Und als Beispiel, ich habe nachher eben meine Frau kennengelernt und ihr Papa ist Trainer. Und der hat mir einfach auch im letzten, ja, das waren 10 Jahre, was ich mit ihm zusammengearbeitet habe, viel geholfen technisch. Und das war zum Beispiel auch einfach so ein Glück, dass ich erstens meine Frau da kennengelernt habe und zweitens, dass die Verbindung mit ihrem Papa auch noch so Früchte tragt. Also das, ja, deswegen glaube ich, ist im Leben braucht man einfach ein bisschen ein Glück und es fügt sich oft Sachen automatisch.
Wie bist du eigentlich zum Skifahren gekommen? Waren in deiner Familie lauter skibegeisterte Leute auch?
Also meine Eltern sind total skibegeistert. Ich glaube, mein Papa muss bei der Saisonkarten bei uns daheim fast noch was nachzahlen, weil er so viele Höhenmeter letzte Saison gefahren ist. Also wirklich, ich habe fanatische Eltern, aber keiner davon ist Rennen gefahren. Ich bin nachher da in Rastatt Ortsmeisterschaft gefahren und der Skiclub-Trainer von da, der German, hat mich irgendwie gleich hat mich gesehen und entdeckt und ist zu meinen Eltern gegangen und gesagt, der muss zu uns zum Skiclub-Training kommen, oder? Und so hat eigentlich der ganze Weg angefangen. Der German, der hat mich lang begleitet und immer wieder unterstützt. Zum Beispiel auch, wenn ich mal eine schlechtere Saison gehabt habe, dann hat er für mich gekämpft, dass ich zum Beispiel im Landeskader bleibe. Und solche Leute braucht es einfach, oder? Das gibt es einfach viel zu wenig, glaube ich, jetzt in der jetzigen Zeit, die was einfach den Sport alles unterordnen und alles dafür tun. Und also da habe ich wirklich Leute gehabt in meiner Karriere, die was mich immer wieder unterstützt haben und geholfen haben.
Ja, sehr schön zu hören. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Weltcuprennen? Ich gehe schon davon aus. Und danach, glaube ich, hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis du wirklich regelmäßig im Weltcup zum Zug gekommen bist. Kannst du diese Anfangsphase deiner Karriere zusammenfassen?
Ja, 2001 habe ich weiß nicht warum, aber ich glaube, da bin ich zuerst im Europacup ganz gute Rennen im Super-G gefahren. Dann habe ich eben die Chance gekriegt, in Val d'Isère zu starten. Im Dezember 2001 und da bin ich nachher, glaube ich, beim letzten Tor vorbeigefahren. Weil ich na, wie dumm bin ich eigentlich, aber nachdem, dass ich erfahren habe, dass der Knaus Hans auch am letzten Tor vorbeigefahren ist, dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann es doch nicht so leicht gewesen sein. Da war ich beruhigt, weil eben der Knaus Hans war damals ein Vorbild von mir und es ist schon interessant, oder, wenn man in die World Cup Mannschaft kommt und mit man ist mit denen unterwegs, mit die, was eigentlich die Jahre davor immer deine Vorbilder waren. Das ist irgendwie eine schöne Sache, oder? Und dann hat es eben ein Jahr gedauert, da in der Saison, wo ich da in das erste Weltcuprennen gefahren bin, bin ich dann eigentlich eh Europacup gefahren und dann habe ich einen Fixplatz für die darauffolgende Saison davor. Und dann bin ich eben ein bisschen später in die Saison eigentlich eingestiegen in Gröden. Da bin ich vorher eigentlich von einem Europacup-Rennen Abfahrt abgereist, weil da habe ich so im Skifahrer-Jargon heißt es ein Brennkrieg. Also ich war so weit hinten hinter die Spitzenfahrer. Da habe ich gesagt, also wenn ich schon weit hinten bin, dann kann ich mir das im Weltcup auch holen und muss das nicht in den Europacup da. Und bin nachher eben nach Gröden gefahren und bin dann gleich Zweiter geworden. Und es war halt, ja, unglaubliches Erlebnis, gleich beim zweiten Weltcuprennen aufs Podium. Die Saison war dann, da habe ich noch eben noch mehr ein Stockerl gehabt, war dann richtig eine gute Saison. Und dann in der darauffolgenden Saison habe ich mich leider im Herbst ein bisschen verletzt, also Schlüsselbein gebrochen und Innenband eingerissen im Knie. Und dann bis heute, weißt du, das war eine Zeit, wo Eberhard, Meier, Knaus, Schifferer, die sind alle zu der Zeit gefahren, oder? Dann brauchst du nicht meinen, dass du da nachher nochmal einen Platz kriegst. Da heißt es zurück in den Europacup und wieder von neuem einen Fixplatz da fahren. Und so war es halt nachher. Dann brauchst du halt wieder, also in der Saison hat es natürlich nicht so funktioniert, weil wenn man sich in der Vorbereitung verletzt, ist es einfach nicht einfach. Und dann in der darauffolgenden Saison habe ich dann eine super Saison im Europacup gehabt und habe eben nachher eine Fixplätze wieder gefahren.
Also zweimal den Weg über den Europacup da in den Weltcup gefunden. Ich mache einen kleinen Sprung in die Saison 2008, wo du dann ja wirklich auch schon Siege eingefahren hast und dieses unglaublich legendäre Finale da in Bormio. Du bist da vor dem letzten Rennen auf Platz 3 in der Super-G-Wertung, Didier Küsch 99 Punkte vor dir und es muss schon wirklich alles zusammenspielen, dass da noch irgendwas gefährlich werden könnte und dann hast du dieses Rennen denkbar knapp gewonnen und hast dann tatsächlich diese Kugel bekommen. Was sind deine Erinnerungen noch an dieses Wochenende oder an diese Woche?
Also bei mir war es so, ich habe zwei Jahre davor, war ja so, also nicht um einen ersten Platz habe ich kämpfen können, aber da war ich so kurz Richtung Podium in der Super-G-Wertung. Und da habe ich es einfach, beim letzten Rennen habe ich es zu viel taktisch angegangen und bin nachher nicht unter die drei gewesen in der Wertung, oder? Und das hat mich so geärgert. Und zwei Jahre später habe ich mir gedacht, ja, aber jetzt will ich schon unter die drei bleiben, oder? Es war eigentlich nicht wirklich das Thema, dass ich da in Küsch noch habe, oder? Weil der war Macht und dass der das nicht heimfährt, war fast, war eigentlich nicht zum Denken. Und außer, dass ich mit Kollegen halt blödelt habe, ja, naja, ein Punkt Vorsprung wäre dann nicht lang, oder? Aber nur beim Bier war das und das war wirklich nur Blödelerei. Und ich wollte eigentlich nur das Rennen so gut fahren, dass ich unter die drei bleibe. Das war eigentlich mein Ziel und waren es nachher eben der Erste. Aber ich glaube, also das Erlebnis an den Tag, das ist wie wenn es gestern gewesen war. Ja. Aber was ich unglaublich hoch anrechne, den Didier, wie er sich als Sportmann gegeben hat, oder? Er war sauer auf sich selber, der war jetzt überhaupt nicht sauer auf mich. Und ab dem Zeitpunkt hat sich eine total nette Freundschaft mit ihm entwickelt. Und das ist das, was ich fast noch cooler finde an dem Erlebnis und wo ich mir gedacht habe, da kann man sehr viel lernen von ihm. Und ein paar Jahre später ist er nach einem Weltcup-Finale zugekommen zu mir und da hat er gerade gegen einen Walcher für mich die Kugel in der Abfahrt heimgefahren in der Lenzerheide. Und da ist er gleich zu mir zugekommen und hat gleich gesagt, du Hannes, das Erlebnis von damals, das hat mir heute geholfen. Ja. Und also wie gesagt, das sind einfach so Geschichten, oder wie da der Didier einfach ein Sportmann war und das hat mich schon fasziniert und da kann man schon sehr viel lernen.
Kannst du es gibt auf YouTube ein Video, wo dieses Rennen in 5 Minuten eigentlich schön zusammengefasst ist, auch was da passiert ist, wie dann Daniel Albrecht sogar als allerletzter, als Schweizer Teamkollege dann letztlich Didier Küsch aus den Punkten rausboxiert hat. Und dann gab es noch diese eine Szene, wo ihr Wörter ausgetauscht habt. Du warst da in dieser Leaders-Box eigentlich drinnen. Kannst du dich noch erinnern, worüber ihr da gesprochen habt, wenn du sagst, Küsch war da so ein großer Sportsmann?
Ja, ich hab mich eigentlich entschuldigt, weil es mir war es fast ein bisschen peinlich, dass das so ausgegangen ist, oder? Weil, war ich nicht da. Ich glaube nur, dass ich mich entschuldigt habe, das weiß ich noch und so. Was genau, dass wir geredet haben, weiß ich nicht mehr, oder? Das war einfach, da haben sich die Sachen so überschlagen und das war, ja, war ein cooler Tag und, im Nachhinein gesehen, bin ich froh, dass ich wird der Marcel aber gesagt, seinen Kristallbecher daheim habe.
Ja. Du hast da eben im Super-G schon früher Folge gefeiert. Dann hat Tobias, dann hat der Hannes auch mit der Zeit sich in der Abfahrt etabliert.
Genau. Wir sind jetzt, bewegen uns so im Jahr 2011, 2012 und da verändert sich ein bisschen was. Du etablierst dich in der Abfahrt auch als Podest- und Siegfahrer. Gleichzeitig pendelt dieses Thema Riesenslalom aber immer mehr aus bei dir. Fangen wir vielleicht mit der Abfahrt an. Wie hat sich das entwickelt, dass das dann wirklich auch zu deinem Steckenpferd wurde, diese Geschichte Abfahrt?
Also ich bin 2005 schon richtig gut Abfahrt gefahren. Da habe ich nämlich zum Beispiel in Europacup bin ich vorne mitgefahren und da bin ich richtig gut eigentlich in der Disziplin auch schon ins Fahren gekommen. Aber 2005 habe ich dann beim Europacup-Finale mich verletzt, also meinen ersten Kreuzbandriss. Und habe dann wirklich einige Jahre gebraucht, dass ich in der Abfahrt wieder ans Limit gehen habe können, also dass ich mich wieder getraut habe. Das ist, glaube ich, einer von den Gründen. Und dass das nachher irgendwie sich so entwickelt hat, dass ich Abfahrt gefahren bin und der Riesentallauf nachlassen hat, hat ein bisschen damit zum Tor, dass da die Umstellung war von 2012 auf 2013, dass die Riesentallaufski gerade waren sind und ich mir einfach mit dem nachher noch schwerer da habe. Und wenn du jetzt drei Disziplinen fährst, Riesentallauf, Super-G und Abfahrt, du musst an den Abfahrtstagen immer wieder Riesentallauf-Training einstreuen. Und das war, glaube ich, nachher irgendwann einmal relativ viel. Und mit der Umstellung auf die Ski habe ich einfach auch nachher nicht das richtige Material außer gefunden, das Setup. Und dann ist es eben immer weniger und weniger geworden. Und im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass die Umstellung nicht gekommen war. Dann hätte es vielleicht noch ein bisschen länger geschafft, aber man sieht es ja auch jetzt, oder? Es gibt wenige Läufer, die was eigentlich in Riesental auf Super-G und Abfahrt also in drei Disziplinen vorne mitfahren. Da gibt es einen Kilde in Odermatt. Nachher ist es eigentlich schon, glaube ich, ziemlich zusammengegangen. Es sei mir verziehen, wenn ich jetzt einen vergessen habe. Also das sind irgendwie die herausragendsten, was die drei Disziplinen eben konkurrenzfähig sind.
Genau. Ich glaube, den Pantyro, den müssen wir schon auch noch mitnehmen.
Ja, aber in der Abfahrt nicht.
Ach so, weil er nicht Abfahrt oder? Fährt. Genau, aber wenn man über drei
Disziplinen... Nein, drei Disziplinen auf jeden Fall. Im Pinto habe ich auf jeden Fall dran gedacht, aber einfach in der Abfahrt ist der einfach nicht auf Stockerl unterwegs, oder? Da war ich noch nicht, aber ich glaube, das Potenzial hat er sogar. Mhm.
Genau. Ja, ist ja total spannend. Ich würde jetzt gerne, weil du auch den Punkt, diese mentale Komponente, dass es für dich schwierig war nach den Erfahrungen 2005 aus dem Europacup und mit der Verletzung, dass es aus mentaler Perspektive schwer war, ans Limit zu gehen. Jetzt ist es so, dass wir als Journalisten und auch als Zuschauer, Man kennt natürlich die theoretischen Unterschiede Super-G zur Abfahrt, Streckenlänge, Geschwindigkeit, Kurssetzung, Höhenmeter und so weiter und so fort. Wie ist es denn aber für die Athleten, wie groß ist denn dieser Unterschied, wenn du eine Abfahrt fährst und wenn du ein Super-G fährst?
Der Unterschied ist jetzt nicht, also ist schon groß, oder? Es ist einfach, die Kurvenart ist halt im Super-G wesentlich enger, oder? Und auch das keinen Trainingslauf hast, dass der erste Lauf passen muss. Aber warum das in der Abfahrt damals nicht gegangen ist, aufgrund der Verletzung, das ist einfach wirklich eine Kopfgeschichte, oder? Ich habe mich in der Abfahrt verletzt und deswegen habe ich mir in der Disziplin auch wirklich schwerer da. Der Speed selber, glaube ich, ist es nicht, weil der Speed im Super-G ist ja annähernd gleich hoch wie in der Abfahrt, oder? Vielleicht, da bewegen wir uns vielleicht um zwischen 100, also um 20 km/h vielleicht weniger. Aber eben der Aspekt, so mit die Jumps gingen weiter in der Abfahrt und so. Und ich habe mir damals eben bei einem Sprung weg wehtan. Und das hat es einfach für mich dann schwerer gemacht.
Mhm. Find ich total, also hätte es sein können, wenn jemand aus Versehen Super-G hingeschrieben hätte statt Abfahrt, dass du gefahren wärst und wahrscheinlich erfolgreich gewesen wärst.
Ja, wahrscheinlich schon.
Bisschen blöd formuliert, ja.
So ungefähr, ja. Aber okay. es ist zum Beispiel, ich glaube, dass sich die Leute das vorstellen können. Du fährst von einer Autobahn ab mit einer Rechtskurve und du hast einen Unfall in der Kurve. Und du fährst in deinem Leben nachher wieder drauf so viele Rechtskurven, normale Rechtskurven, aber wenn du von einer Autobahn abfährst und wieder Rechtskurven fährst, nachher hast du wieder Schiss und das vor Augen.
Okay, super. Ja, perfektes Beispiel. Da kann sich jetzt jeder hineinversetzen. Genau, es hat ja dann, ich habe es schon angesprochen, aber irgendwann doch Klick gemacht und du konntest diese mentale Hürde überwinden. Und der Lukas hat in unserem Vorgespräch, das wir geführt haben, gesagt, 2014, da kann ich mich noch so gut dran erinnern, das will ich unbedingt den Hannes fragen. Lukas, du darfst.
Ja, ich kann mich gut erinnern, weil wir, das war noch in meiner Studienzeit und wir haben uns da in Niederösterreich bei einem Freund getroffen, der hat so einen ausgebauten Keller und da haben wir eben auf einem großen Fernseher dann diese Kitzbühel-Abfahrt geschaut und das war natürlich ein legendärer Moment, glaube ich, auch in deiner Karriere. Was sind denn so deine Erinnerungen an dieses Rennen, wo du ja auch sehr angeschlagen eigentlich gefahren bist?
Also ich weiß eigentlich nur, wie der Tag abgelaufen ist, oder? Es war schwierig. Eigentlich wollte ich ja da wirklich brutale Schmerzen gehabt, oder? Und ich bin aufgefahren zur Besichtigung und habe eigentlich nie geglaubt, dass ich an dem Tag auf den Start gehe. Und bin aber nachher eben mit meinem Schwiegervater, hat mich damals auch betreut. Und bin ja da mit Start Nummer 22 dann gekommen und ich bin lang eigentlich eingefahren. Weil ich eigentlich später aufgekommen bin auf dem Berg aufgrund von der Physiotherapie und die therapeutischen Maßnahmen. Und nachher bin ich beim Einfahren allein mit ihm halt die Runden gefahren, oder? Und bin draufgekommen, okay, wenn ich gebückt fahre, nachher tut es mir nicht weh. Und sobald dass ich aufstehe, tut es mir weh. Und richtig, ja, in einer Einfahrtrunde habe ich gesagt, nein, tut mir zu weh, in der anderen, ja, geht schon und so. Und so bin ich nachher halt irgendwie umgekommen zum Start. Und haben wir nicht nachher jetzt starte, oder? Und ich habe aber einen Plan B gehabt. Wenn ich Schmerzen verspüre, nachher gibt's nach der Mausefall, nach der Kompression kann ich ohne Probleme anspringen. Das Einzige, was ich nicht tue, ist ins Starthaus reingehe und dann wieder zurück rausgehen, oder? Das ist Walk of Shame. Und deswegen haben wir nicht, ich habe einfach immer einen Plan B. Und ich habe einzelne Passagen runter gehabt, wenn ich was verspürt hätte. Man hätte da zu dem Zeitpunkt dann abgeschwungen. Und das hat halt bis auf ins Ziel gedauert. Also war schön gebückt und hat mir eigentlich nie, bis auf nicht weh da, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gejubelt habe, wo ich mich gestreckt habe, und dann habe ich mir gedacht, wow, also das tut jetzt wirklich gescheit weh, oder? Und ich habe mich nachher voll zusammengerissen, zum Beispiel bei einem ORF-Interview habe ich mich auf die Skistecken abgestützt und auf der anderen Seite mit den Ski gehalten, weil ich einfach nicht mehr gerade stehen habe können und wollte aber nicht irgendwie das zeigen und der Mike, der von der FIS ist im Ziel, oder, den habe ich vorgekommen, Sessel beim Leaderboard, mittlerweile gibt es ja den Stuhl, weißt du, den Audi-Stuhl, aber hat er gesagt, nein, wieso das ein Sessel haben möchte, oder? Im Nachhinein hat er sich nochmal entschuldigt, er hat ja nicht gewusst, dass das so weit fällt. Auf jeden Fall habe ich nicht einmal, die Leute haben gemeint, ich bin total emotional, weil ich so gebückt da gehockt bin, aber dabei habe ich einfach nur weg gehabt, oder? Und es war nachher eine Stunde später oder so, war auf einmal der Schmerz war unerträglich zu kein Schmerz mehr, oder? Es ist nachher der Schmerz komplett weggegangen. Da haben wir gedacht, ja super, jetzt hat sie was gelöst. Habe ich schon recht gehabt, dass sie was gelöst hat, aber dass das nachher geheißen hat, dass ich relativ zügig operieren muss, habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Aber ich habe wenigstens die Siegerehrung am Abend schmerzfrei genießen können.
Ja, du bist ja dann eben Tage danach operiert worden. Bandscheibenvorfall war das, glaube ich, und dann die Diagnose. Und dadurch auch Olympia verpasst. War das dann besser verschmerzbar, weil du in Kitzbühel gewonnen hast?
Erstens das und zweitens ist mir vor Augen geführt worden oder von den Ärzten gesagt worden, was für Glück, dass ich gehabt habe, oder? Weil es ist ja das Stück von der Bandscheibe, ist ja das, was rausgedrückt hat, ist ja schon frei im Kanal gelegen, oder? Das hat sich ja schon frei bewegt, das ist schon abgerissen gewesen. Und da hätte schon richtig viel passieren können. Und da war ich einfach nur dankbar, dass das alles so gut ausgegangen ist. Man sicher, weil in einer unglaublichen Form nach Sochi damals gefahren, aber da geht die Gesundheit definitiv vor und ich traue dem nicht nach. Ich habe Gott sei Dank da das Kitzbühel-Rennen gewonnen und gesund überstanden und das hat überwogen.
Kitzbühel ist natürlich ein großes Rennen in jeder Saison. Die Saison später, 2014, 2015, da hast du dann sozusagen die Klassiker-Collection voll gemacht mit Siegen in Wengen, in Garmisch, in Quittfeld auch und WM-Gold im Super-G. Was sind so deine Erinnerungen an diese Zeit? Und ich nehme an, dass das ist das auch aus deiner Sicht die erfolgreichste Saison gewesen, weil es eben so große Rennen auch waren, die du gewonnen hast.
Ja, das war sicher die erfolgreichste Saison. Also da habe ich dann ab Jänner oder so einen super Lauf hingelegt, oder? Und leider ist mir eben beim Finale nicht mehr gelungen, sonst hätte ich eben noch die Kugel geholt gegen den Schettel. Aber sonst war das sehr, sehr cool. Also da die Klassiker, dass ich die da einkamstert habe. Das ist so leicht irgendwie vor der Hand gegangen, oder? Hätte man im Nachhinein oft nochmal gewünscht, dass es mir wieder so gelingt. Aber es ist einfach, der Sport ist kein Wunschkonzert. Und ich erinnere mich total gerne an die Rennen, weil es irgendwie echt lässig war. Und wie soll ich sagen, natürlich der Höhepunkt war die Goldmedaille in Beaver Creek. Weil ich einfach da als Top-Favorit hingegangen bin. Da war ja im Dezember in der Saison schon ein Rennen da und das habe ich auch schon gewonnen gehabt. Und da hat jeder mit mir gerechnet. Und bis zu dem Zeitpunkt haben es oft so behauptet, Kritiker von mir, ja, der Reichelt, wenn es hart auf hart geht, nachher bringt das nicht. Und das habe ich, da habe ich die letzten Stimmen nachher auch zum Verstimmen, zum Schweigen gebracht. Das war irgendwie für mich einfach ja, ganz ein anderer Sieg zu Kitzbühel, weil ich es einfach als Top-Favorit bestätigt habe.
Sehr gut. Eben, du hast ja gesagt, danach hättest du dir es gewünscht, dass es auch wieder so gut funktioniert. Waren dann auch körperliche Probleme ein bisschen der Grund dafür, dass du nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen hast können in den Jahren danach?
Ich sage einmal, es ist irgendwie, die Saison danach war eigentlich auch noch ab letztem Jahr hat es mich nachher in Kitzbühel geschmissen, da die Traversen. Das war im 2016, da wo der Sven, wo so viele abgeflogen sind. Ich bin eigentlich eh noch glücklich davon gekommen, ich habe eigentlich nichts Grobes gehabt, aber irgendwie, dass man nach seiner Brezen nicht gleich wieder vielleicht ganz vorn mit der Fahrt ist, ja, ein bisschen verständlich. Es ist nachher ein bisschen bergab gegangen, natürlich, sportlich. Habe auch für mich selber immer wieder die Gründe dafür gesucht und bin schon draufgekommen. Aber es ist jetzt das, was in meinem Kopf bleibt und das, was ich nicht ganz preisgebe.
Okay, das respektieren wir natürlich auch. Hannes, noch ein unangenehmes Thema. Ich habe dich dann zum ersten Mal persönlich gesehen bei einem ÖSV-Medientermin in Kitzbühel. Der war im Sommer. Da ist eigentlich das gesamte Speed-Team die Streif raufgewandert. War auch für mich einmal spannend, da im Sommer raufzuwandern. Und dann gab es so, kann ich mich noch erinnern, so eine kleine Runde. Du bist in der Mitte gesessen und einige Journalisten um dich herum haben dir Fragen stellen können. Da ging es um den Verdacht der Einnahme verbotener Medikamente im Zuge der Operation Adalas, das sich dann letztlich als haltlos erwiesen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mental äußerst herausfordernd gewesen sein muss. Hast du da auch irgendwas lernen können fürs Leben, irgendwelche Lehren davon ziehen können, wenn du jetzt so zurückschaust?
Mal lernen habe ich viel Kinder von dem Erlebnis, oder? Mal, mir wäre es lieber gewesen, wenn es mal ein Sport geblieben wäre. Aber wenn ich jetzt einen Film sehe, wo es, oder es gibt, glaube ich, auf Amazon so eine Verfilmung bei Jugendlichen, die was unschuldig hinter Gittern kommen. Und die Sachen zum Beispiel, die kann ich mir jetzt noch einfach nicht gescheit anschauen, weil ich mir einfach denke, ja, also früher habe ich gemeint, okay, das passiert nur in Filmen, oder? Und das passiert hier und da einmal. Aber dass einem das so schnell passieren kann, hätte eigentlich nie gemeint, oder? Und die Lehren daraus ist einfach, in der Zeit habe ich wirklich gelernt, wer zu mir steht und wer sie in sich eine Phasen abwendet, oder? Und das habe ich mal gemerkt und im Leben kommt oft, oder die Sachen kommen zurück und das ist, glaube ich, das Einzige, was du daraus lernen kannst, dass du weißt, wer wirklich hinter dir steht. Und da waren eben einige Leute, die was mich wirklich unterstützt haben. Also von meiner Familie angefangen über die Agentur WWB, der Christopher, der was, oder zum Beispiel der Anwalt, oder der Knaus Hans zum Beispiel, der hat mir ja den Anwalt empfohlen. Also das war schon, ja, da habe ich gewusst, okay, die stehen dann hinter mir, zum Beispiel ein Spar hat aber gesagt, okay, na, sie unterstützen mich und da weiß man auch einen Schutz sehr zu schätzen, wenn Leute bei dir bleiben. Und es hat dann ewig gedauert, bis eigentlich das vom Tisch war. Ich sehe das auch ein bisschen als Grund. Ein paar Leute werden sagen, wie sollte das der Grund sein, oder? Aber der Sommer ist einfach da zum Trainieren und sich zu erholen, oder? Und ich war immer in Belastung, oder? Entweder habe ich trainiert oder in einer anderen Phase habe ich mich um das kümmern müssen. Und das lag dann aus und ich glaube, dass das eben einer von den Gründen war, warum, dass ich mich nachher in der darauffolgenden Saison nachher verletzt habe. Irgendwann sagt nachher der Körper, geht nicht mehr.
Genau. Du sprichst diese Verletzung an. Es ist wieder ein Kreuzbandriss im Dezember in Bormio. Und dann, sehe es mir nach, wir sind ähnlicher Jahrgang, also ich glaube, ich darf es sagen, das in wirklich recht hohem Alter, Hannes. Woher hast du denn dann die Motivation und die Energie genommen, es noch einmal im Weltcup zu probieren?
Eigentlich habe ich mir gedacht, also zuerst, wie ich im Netz gelegen bin, habe ich mir gedacht, na, das war es jetzt. Gell? Aber wie ich dann schon im Krankenhaus in Italien gelegen bin oder am Heimweg war, habe ich gedacht, ja, jetzt gibt er mal Zeit und überlegt das, oder? Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist jetzt noch nicht gewesen, oder? Ich möchte es nochmal probieren und möchte mir auch für die Weltcup-Pisten sozusagen selber verabschieden oder von der Bühne in und nicht das durch irgendeinen Sturz machen lassen. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil so gestaltet man Reha als Profisportler und mein Knie ist ja wieder richtig gut geworden. Also das, glaube ich, wäre nicht passiert, wenn ich gesagt hätte, ich höre auf, weil ich merke es einfach jetzt nach dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, fällt der Last von dir und du, ja, du trainierst lockerer, oder? Und das tust du einfach als Profisportler nicht. Deshalb finde ich, wenn auch viele Leute sagen, warum hat er es nicht früher lassen, aber wenn ich jetzt meinen Körper so anschaue und man denkt, wenn es früher lassen hätte, glaube ich, war das Knie nicht wieder so gut geworden, wie es jetzt gut geworden ist.
Super spannender Ansatz, weil man diesen Reha-Aspekt als Profisportler hat man natürlich ganz andere Zugänge und ganz andere Möglichkeiten, als es jetzt, ich habe selber auch Kreuzbandrisse gehabt und da macht man halt ein 0815-Programm. Ja, aber
genau, und als Profisportler möchtest du ja wieder topfit sein, oder? Und das hilft schon ungemein. Also deshalb, wenn Leute mich fragen, warum hast du das noch, dann sage ich, erstens habe ich mich ordentlich verabschieden können, ich habe selber die Entscheidung getroffen, ich höre auf. Und zweitens einfach, dass ich wieder so fit eigentlich geworden bin. Deshalb war auf jeden Fall die Mühe wert.
Super. Jetzt haben wir viel zurückgeschaut. Hannes, wollen wir ganz kurz zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen. Wie glaubst du, wird Hannes Reichelt den kommenden Weltcup-Winter verfolgen? Wird er gemütlich auf der Couch sitzen? Wird er, wenn es Corona zulässt, mal an die Piste gehen? Wird er auch vielleicht mal Rennen auslassen und denken so, na, brauche ich nicht anschauen?
Ich glaube, alle drei Sachen. Also okay. Ich wäre sicher, es gibt sicher Rennen, wo ich mir denke, da fahre ich jetzt gern. Das ist zum Beispiel Beaver Creek, Wengen. In Kitzbühel würde ich mir denken, fahre ich gern, aber nicht in einem Limit-Tempo. Weil das ist einfach in Kitzbühel zum Beispiel die Challenge, oder? Dass du wirklich am Limit fährst und die Überwindung, oder? Am Start da oben. Das Gefühl, das werde ich nicht vermissen. Also das ganze Kribbeln dass du lieber wieder zurückgegangen ist, dass wir da aus dem Stadthaus aussehen. Aber es gibt Rennen oder so, die, was ich einfach die letzte Saison nicht miterleben habe dürfen, oder zum Beispiel in Beaver Creek oder Wengen. Da wäre es mir ein bisschen weh da, aber es gibt auch sicher die Rennen, wo ich dann an einem Sonntag sage, wenn es vielleicht schön Wetter ist, dass ich lieber selber Skifahren gehe mit der Family, dass ich mir ein Rennen anschaue. Aber ich glaube, wenn wir in einem Jahr noch mal reden, dann kann ich da mehr sagen.
Das tun wir dann sehr gerne und da sind wir schon gespannt. Jetzt wollen wir in der Zukunft bleiben und die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, ihr könnt es aber hinter mir sehen. Da oben fliegt der Thomas Dresen über die Streif und ich möchte mit dir über zwei Namen sprechen. Einmal der Thomas und der Marco Odermatt. Die sind Anfang, Mitte 20. Kannst du dir vorstellen, dass die beiden auch diejenigen sein werden, die die Speed-Disziplinen dominieren werden in den kommenden Jahren?
Beim Thomas weiß man, oder? Wenn der wieder fit ist und so, fährt der wieder vorne mit. Beim Odi genau das Gleiche, oder? Also nicht das Gleiche vom Fitsein her, der hat es einfach letzte Saison schon gewaltig bewiesen. Ich glaube, der Gesamtweltcup, wenn er fit bleibt, wird über den Jungen da laufen, oder? Dann glaube ich noch, werden sich vielleicht noch ein, zwei Personen auskristallisieren, von denen, was wir jetzt noch nicht wirklich reden, oder? Die, was sie einfach noch ein bisschen entwickeln. Aber das wird sicher die neue Garde und ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Vince, der ist ja noch nicht alt, der Griechmeier oder der Mottl, dass die da schon noch einige Jahre dagegen halten. Und das wird sicher spannend. Und es ist halt eine ganz neue Dynastie an Rennfahrern. Das werde ich mir entspannt zuschauen und habe sicher so meine Lieblingsläufer, wie halt jeder, glaube ich, so hat.
Ja, du sagst halt, ja, die sind noch nicht so alt. Ich meine, wenn man dich als Maßstab nimmt, dann ist es tatsächlich so, ja. Aber
eben, ja, und ich glaube, Johann Claret ist ein super Beispiel, oder? Ja. Das wird oft, in Österreich zum Beispiel, übersehen es die Kommentatoren oder die Journalisten oft, dass der ja nur ein Jahr jünger ist und der ja in der letzten Saison noch Stockerplätze gehabt hat, oder? Das ist unglaublich, was der eigentlich leistet, oder? Und der fit bleibt, der fährt die nächste Saison noch und ich habe letzte Saison mit ihm mal ein bisschen drüber gequatscht. Das ist schon, das Schwierige im Alter ist eigentlich, dass man nachher, man wird einfach feiger, oder? Man muss sich einfach selber mehr am Schopf packen und sagen, reiß dich zusammen und geh ans Limit. Das haben wir die Jungen nicht, oder? Und das ist die Kunst im Alter, dass du das da noch machst. Und von dem her bin ich gespannt, wie es eben die Jungs, die was jetzt noch das aus dem Ärmel schütteln, oder? So wie der Winz oder der Mottl, wie lange dass die das so einfach noch da machen, oder? Aber ich glaube, dass man den Sport sicher bis 40 machen kann.
Du bist das beste Beispiel. Jetzt Vince Mottl, da bewegen wir uns ja so um die 30 circa, aber wenn wir mal noch ein paar Jahre in die jüngeren Jahrgänge gehen, Haser, Babinski, wie könnte denn da die Zukunft im ÖSV-Speed aussehen?
Es gibt ein paar Jungs, Aber ich glaube, das also kommt auch vor, in welchen Disziplinen dass wir jetzt reden, oder?
Ich meine gezielt jetzt Speed-Bereich.
Ja, ja, also ich sage mal, Hase hat die technischen Voraussetzungen. Da ist ein super Riesentalerfahrer, oder? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach eigentlich vom Riesentaler kommt, weil so, also Opfer fahren zu lernen, also ich glaube, ich bin ein relativ gutes Beispiel dafür. Das kann man, oder? Und man, es ist wichtig, dass man einfach eine super Grundtechnik hat. Der Baba, mit dem habe ich in der Mannschaft trainiert, der fährt auch gut Riesen, gell? Aber ich glaube, dass es einfach noch andere Jungs gibt, die was, Christoph Krenn, der hat in den letzten Jahren einfach körperlich unglaubliches Pech gehabt. Ich hoffe, dass der zum Beispiel auch wieder den Anschluss findet. Und da gibt's einige Läufer, die was jetzt in Europacup sind, die was auch Potenzial haben. Und ich bin sehr gespannt, oder? Es ist, glaube ich, die Herausforderung für die Trainer, dass sie sich den Jungs ein bisschen annehmen, oder? Und nicht nur auf den Meier und auf den Griechmeier schauen, dass die, sondern auch, dass du von unten auf wieder die Jungs förderst, oder? Das, glaube ich, darf nicht passieren, dass sie der ÖSV nur auf die zwei Topstars aufhängen.
Genau. Und auch hier wieder das beste Beispiel, wie man aus dem Europacup dann tatsächlich auch an die Weltspitze fahren kann. Ja, Hannes, dann würde ich vorschlagen, du hast das ja vorhin so schön angedeutet, frag mich in einem Jahr nochmal wieder. Dann würde ich sagen, dass wir es für heute belassen. Waren ganz tolle, ganz fantastische Eindrücke, die du uns dargestellt hast. Dafür vielen herzlichen Dank und dann bleiben wir in Kontakt und dann sind wir gespannt, was sich in nächster Zeit so entwickelt. Und dann können wir uns vielleicht in der nächsten Sommerpause nochmal hören. Und dann können wir wirklich mit dem auch etablierten Skirentner Hannes Reichelt hier nochmal sprechen. Hannes, vielen lieben Dank. War eine sehr, sehr tolle Folge mit dir.
Danke, gerne. Und ja, danke für die Einladung. Viel Spaß.
Das war unser Interview mit Hannes Reichelt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Wir haben uns sehr darüber gefreut, so ausführlich mit ihm sprechen zu können. Wir würden uns natürlich freuen über Feedback, über auch Bewertungen unseres Podcasts generell. Das hilft uns auf jeden Fall bei unserer Arbeit. Und ihr könnt uns auf Social Media schreiben. Unter Twitter, Facebook oder Instagram sind wir unter Apres-Ski-Podcast zu finden und natürlich ja auf allen Podcast-Plattformen, die man sich so vorstellen kann. In diesem Sinne, wir arbeiten schon an weiteren Gesprächspartnern für weitere Interviews für unseren Podcast, wünschen euch einen schönen Sommer weiterhin und hoffentlich hören wir uns dann bald wieder.